Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Emmanuel Macron besucht Polen. Es ist die erste offizielle Reise des französischen Präsidenten nach Warschau. Warum das so lange gedauert hat und wo die Schwierigkeiten im Verhältnis beider Länder liegen, dazu gleich mehr. Nordmazedonien kämpft mit einer Auswanderungswelle. Die jungen Menschen verlassen das Land, vor allem Richtung Deutschland. Unser Reporter hat vor der deutschen Botschaft in Skopje nach den Gründen gefragt. Und im polnischen Gesundheitssystem fehlen Ärzte und Geld. Viele Patienten setzen deswegen immer mehr auf private Gesundheitsdienstleistungen. Aber auch dort ist nicht alles besser. Nach dem Brexit ist es wichtiger denn je, Divergenzen in der EU zu überwinden und das Verbindende in den Vordergrund zu stellen. Mit diesen Worten wurde der Europaberater von Emmanuel Macron jüngst in der FAZ zitiert. Und der französische Präsident scheint dieses Vorhaben, also Schwierigkeiten in der EU zu überwinden, direkt in die Tat umsetzen zu wollen. Beispiel Polen. Macron ist seit gestern im Land für politische Gespräche und es ist die erste offizielle Polenreise eines französischen Staatspräsidenten seit 2013, denn das Verhältnis beider Länder war lange Zeit nicht einfach. Über die Hintergründe des Besuchs kann ich jetzt mit Piotr Buras sprechen. Er leitet das Warschauer Büro des European Council on Foreign Relations, ein europapolitischer Think Tank. Schönen guten Morgen, Herr Buras.
Guten Morgen, Herr Rother.
Herr Buras, warum hat das so lange gedauert, bis wieder ein französischer Präsident Polen besucht?
Ja, wir haben tatsächlich mit einer ziemlich langen und tiefen Krise in den polnisch-französischen Beziehungen zu tun gehabt. Diese Krise hat schon vor der Amtsübernahme von Emmanuel Macron begonnen mit einem geplatzten Deal über den Kauf der Kampfhubschrauber Caracal. Die polnische Regierung hat sich praktisch in der letzten Minute entschieden, den Vertrag nicht zu unterzeichnen. Das war für Frankreich eine sehr wichtige Vereinbarung, industriepolitisch, aber auch geopolitisch, würde ich fast sagen. Und das hat zu einem langwierigen Zerwürfnis geführt, das dann noch zusätzlich von politischen oder durch politische Unterschiede zwischen Polen und Frankreich vertieft wurde. Nachdem Macron Präsident Frankreichs geworden ist, 2017, Macron hat sich, wie wir uns alle wahrscheinlich daran erinnern, als ein sehr europafreundlicher Politiker profiliert, hat eine große Europa-Vision entworfen und sich vor allem gegen die Populisten in Europa positioniert hat. In Polen regierte 2015 eine populistische, nationalistische Regierung und Macron ist sogar mit einem Satz zitiert worden, Polen hätte eine bessere Regierung verdient. Das hat natürlich nicht geholfen, dieses Verhältnis zwischen Polen und Frankreich zu reparieren. Mhm. Also tatsächlich diese Frostzeit, diese Eiszeit herrschte mindestens seit 2016.
Jetzt sind ja erste Ergebnisse des Besuchs schon bekannt. Polen will sich an einem deutsch-französischen Kampfpanzerprojekt beteiligen. Es wurde auch ein Abkommen unterzeichnet über eine strategische Partnerschaft. Und Macron ist das erste Mal jetzt nach Polen gereist. Wie wichtig ist denn dieser Besuch für Polen?
Ich glaube, dieser Besuch ist natürlich wichtig, weil so eine schwierige Zeit in Beziehungen zu einem der wichtigsten Länder Europas ist für ebenfalls ein großes Land wie Polen natürlich ein ziemliches Problem. Also wir wissen, die Europäische Union steht vor wichtigen Entscheidungen in mehreren Bereichen, Haushaltsverhandlungen, Verteidigungspolitik und vieles andere. Und hier, glaube ich, gibt es das Gefühl auf beiden Seiten, sowohl in Frankreich als auch in Polen, dass die die beiden Regierungen, die beiden Länder sich einander brauchen. Nach dem Brexit ist die Situation noch komplizierter geworden. Man muss Koalitionen der Willigen bauen. Man muss auch andere Partner suchen, vielleicht solche, die nicht unbedingt die gleichen Interessen vertreten, aber man muss einen Ausgleich finden. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass Macron sich entschieden hat, endlich nach Polen zu kommen. Und für die polnische Regierung, für den polnischen Präsidenten ist es natürlich auch politisch eine wichtige Zeit. Es fängt gerade die Präsidentschaftskampagne an, und auch aus dieser innenpolitischen Perspektive war es einerseits für den Präsidenten wichtig, dass Macron dieses Symbol gesetzt hat. Er hat ihn besucht, er hat ihn damit auch aufgewertet. Aber auch die Opposition kann relativ froh sein. Macron traf auch die Oppositionskandidatin Kidawa Błońska, er traf auch den Senatsmarschall, der von der Opposition kommt. Also ich glaube, er hat versucht, eben beide Seiten des politischen Spektrums in Polen zu befriedigen.
Herr Buras, kann Polen denn ein neuer Partner für Frankreich sein, jetzt in Zeiten, wo Großbritannien die EU verlassen hat und die Beziehung zu Deutschland nicht so rund läuft?
Ja, also ich glaube, wir haben tatsächlich ein Tauwetter in den Beziehungen zwischen Polen und Frankreich, aber von einer strategischen Partnerschaft zu sprechen, wäre es noch viel zu früh. Dafür sind die Interessendivergenzen zwischen Paris und Warschau viel zu tief, und ich glaube, die beiden Länder vertreten auch sehr unterschiedliche Europavorstellungen. Also Frankreich unter Macron steht für Reform, für Veränderung. Macron geht davon aus, dass die Europäische Union einen großen, tiefen Wandel braucht, und auch, dass diese Kooperation in der Europäischen Union in mehreren Bereichen vertieft, intensiviert werden muss. Polen ist eigentlich mit dem Status quo sehr zufrieden und damit nicht viel anders als Deutschland. Und ich glaube, hier verläuft wirklich der tiefste Graben zwischen Paris und Warschau. Polen würde sich wünschen, dass die Europäische Union sich nicht wahnsinnig schnell und viel verändert. Das ist ja, glaube ich, ein relativ unrealistisches Ziel.
Vielen Dank für Ihre Informationen und Einschätzungen. Das war Piotr Buras. Er leitet das Warschauer Büro des European Council on Foreign Relations. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Letztes Jahr waren die Hoffnungen in Nordmazedonien noch groß. Das Land hatte sich nach einem langen Namensstreit mit Griechenland umbenannt und hoffte auf den Start von EU-Beitrittsverhandlungen. Das klappt erstmal nicht, und diese fehlende politische Perspektive, aber auch niedrige Löhne und Armut führen dazu, dass viele junge Nordmazedonier auswandern, vor allem nach Deutschland. Ein großes Problem für den kleinen Balkanstaat. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Vor der deutschen Botschaft in Skopje. Fatima steht mit ihrer halbwüchsigen Tochter vor dem Eingang der diplomatischen Vertretung. Sie will eine Arbeitsgenehmigung beantragen. Fast alle Freunde und Familienmitglieder befinden sich bereits in Deutschland. In Skopje könne man zwar Arbeitsplätze finden, doch auf dem Land, und sie komme aus dem Osten des kleinen Balkanstaates, gäbe es nichts. Auch hätte meist nur ein Familienmitglied einen Arbeitsplatz, und davon könne man nicht leben. Zuallererst werde ich mich mit der Sprache beschäftigen und Deutsch lernen, so wie ich jetzt Mazedonisch spreche. Dann werde ich Arbeit suchen. Ich würde gerne als Chefin im Restaurant arbeiten. Ich will mit Menschen arbeiten. Er warte auf seinen Sohn, der gerade in dem Botschaftsgebäude sei, sagt ein älterer Mann aus Tetovo. Ein Sohn ist schon gegangen. Dies ist jetzt der zweite. Wir, meine Frau und ich, werden alleine zurückbleiben. Ich bin 59, sie ist 60. In ein paar Jahren können wir dann selbst auch nicht mehr arbeiten. Unser älterer Sohn lebt in der Nähe von Berlin und arbeitet dort als Kellner in einem Restaurant. Das Thema Abwanderung nach Deutschland und auch nach Österreich ist für viele Arbeitskräfte in Nordmazedonien seit Jahresbeginn noch verlockender geworden als bislang schon. Denn es gibt neue, leichtere Regeln für die Einwanderung von Fachkräften. Ab dem 1. Januar können sich qualifizierte Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Ländern in Österreich bereits bewerben. Das Wiener Bundesarbeitsministerium veröffentlicht eine lange Liste von 56 verschiedenen Berufsgruppen, von Landmaschinenbauer über Dachdecker, Pflegeassistenten und Köche. Deutschland wird zum 1. März mit einer vergleichbaren Regelung nachziehen. Als Berufskraftfahrer verdient Stefajet jetzt umgerechnet 300 Euro. Das sei zu wenig. So wie er, denke auch seine Familie. Ich begleite den Sohn meines Schwagers hierher. Er wird auch gehen, weil was soll er auch hier machen? Gäbe es in Mazedonien Löhne von 500 bis 600 Euro, niemand würde nach Deutschland wegziehen. Auch wenn man dort 1.500 bis 2.000 Euro verdienen würde. Niemand verlässt gerne die Familie, um fern von Haus und Kindern zu sein. Für Nordmazedonien, so sagt Patrick Martens, Delegierter der deutschen Wirtschaft in Skopje, sei die Anziehungskraft des deutschen Arbeitsmarktes groß. Allerdings würden viele hiesige Arbeitnehmer die erheblich höheren Lebenshaltungskosten in Deutschland nicht bedenken.
Also der Magnet ist gegeben. Wir haben natürlich auch so einen Peergruppenzwang und jeder hat irgendwelche Verwandte in Deutschland, die davon berichten, wie sie leben, was sie verdienen. Man muss aber auch natürlich differenzieren, weil hier vor Ort immer das Nettogehalt als Summe relevant ist. Und in Deutschland spricht man natürlich von Bruttogehältern. Was weniger bekannt ist, sind die Lebenshaltungskosten in Deutschland, die damit auch verbunden sind und die letztendlich häufig zum Nullsummenspiel führen.
Es sind allerdings nicht allein die höheren Löhne, die den deutschen Arbeitsmarkt so anziehend machen für Arbeitskräfte aus Nordmazedonien. Es ist auch die mangelnde innenpolitische Stabilität. Die von der Europäischen Union zurückgewiesene Aufnahme von Beitrittsverhandlungen auf Druck des französischen Staatspräsidenten Macron. Die derzeit amtierende Technokratenregierung, die bis zu den Neuwahlen im April alle Vorurteile über Missmanagement und Vetternwirtschaft nahezu schulbuchartig erfüllt.
Clemens Fehrenkotte berichtete aus Skopje. Polens Gesundheitssystem hat viele Probleme. Vor allem fehlt es an Geld und an Ärzten. Die Folgen sind im Land überall sichtbar. Krankenhäusern droht die Schließung und junge Mediziner verlassen das Land. Die Regierung in Warschau hat das Problem erkannt. Sie will in den kommenden Jahren gegensteuern, vor allem mit mehr Geld. Aber viele Polen und Polinnen wollen nicht so lange warten und zahlen ihre Behandlungen auch privat. Anja Schrumm hat für uns eine Polin begleitet, die beide Seiten des polnischen Gesundheitssystems kennt und mit ihr über ihre Erfahrungen gesprochen.
What about the deal?
Aga Ludwikowska schlendert mit ihrer Freundin Soscha lachend durch ein ehemaliges Gewerbegebiet in der Nähe der Weichsel mitten in Krakau. Die beiden scherzen über Agas bevorstehende Geburt. Es geht um die Frage, wer sie in die Klinik fährt, wenn ihr Lebensgefährte Lukas keine Zeit hat.
To be honest, if that happened,
or if he was so stressed out that he would freak out, because that also happened. He's just a man, you know.
Call her. Um ehrlich zu sein, wenn mein Freund nicht könnte, würde ich Soscha anrufen, sagt Aga. Sie bleibt sicher cool. Oder falls Lukas durchdreht, lacht Soscha. Er ist schließlich nur ein Mann. Die Freundinnen biegen in eine Seitenstraße. Rechts ein Baugerüst, links eine frisch renovierte Backsteinfassade mit glänzenden Stahlbalkonen und bodentiefen Fenstern. Hier wohnt Aga. Früher war das ein Getreidespeicher, erklärt die 31-Jährige. Heute sind es schicke Lofts. Und im Erdgeschoss siedeln sich immer mehr Dienstleister an, fügt sie hinzu und deutet auf ein paar Praxisschilder.
It's like a medical center, but I think it's for like some very specific.
Das ist ein medizinisches Zentrum für sehr spezielle Krankheiten, eine Privatpraxis. Ich bin noch nie dort gewesen, sagt Aga und steuert das trendige Café daneben an. Aga und Soscha machen es sich auf einem der Ledersofas bequem. Die beiden Freundinnen ordern schwarzen Tee mit Zitrone. Die zierliche Aga ist im 8. Monat schwanger. Doch unter der modischen schwarzen Jacke mit den Fledermausärmeln ist davon kaum etwas zu erkennen. Die 31-Jährige zieht einen Ordner mit Laborwerten und Ultraschallbildern hervor. Die kriseligen Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen ihre ungeborene Tochter. Zoya soll sie heißen.
Like that's the first time that she started looking like a human. Before that she looked like a little dog.
Da sieht sie zum ersten Mal wie ein kleiner Mensch aus. Vorher ähnelte sie eher einem kleinen Hund, witzelt Aga und kramt weitere Ultraschallbilder hervor.
Meine Situation ist komfortabel. Ich bezahle meine Gynäkologin einmal im Monat. Mir ist klar, dass ich privilegiert bin. Aber wenn ich mir die ganz normalen Patienten angucke, die diese Leistungen nicht in Anspruch nehmen können.
Aga arbeitet für ein internationales Unternehmen. Teil ihres Arbeitsvertrags ist ein sogenanntes Gesundheitspaket, das ihr ermöglicht, bestimmte Privatärzte kostenlos aufzusuchen.
Momentan haben wir so einen heftigen Wettbewerb um Arbeitnehmer, dass es wirklich zum Standard eines Unternehmens gehört, solche privaten Gesundheitspakete anzubieten. Wenn das fehlt, hat das Unternehmen keine Chance, neue Mitarbeiter zu finden.
Aga reicht selbst das noch nicht. Für ihr Ungeborenes will sie die bestmögliche Betreuung. Deshalb wählt sie nicht den Frauenarzt aus ihrem Gesundheitspaket, sondern eine Gynäkologin, die sie aus eigener Tasche bezahlt. Pro Besuch zwischen 35 und 50 Euro. Als einer der Labortests auf eine Infektion hindeutet, ist das erst einmal ein Schock. Toxoplasmose, für ihr Ungeborenes potenziell lebensbedrohlich. Zur Abklärung muss die 31-Jährige in die Krakauer Universitätsklinik. Es ist für Aga seit ihrer Kindheit der erste Kontakt mit dem öffentlichen Gesundheitswesen.
Da waren fast 50 Frauen im Wartezimmer. Wir saßen dicht an dicht. Es gab nicht genug Stühle, dafür ein paar Bänke. Alles wirkte irgendwie improvisiert. Wir haben uns vielsagende Blicke zugeworfen. Aber in so einer Situation wirklich aufzustehen und sich zu beschweren und damit zu riskieren, die Aufmerksamkeit aller auf sich zu ziehen, nein, das könnte Schwierigkeiten nach sich ziehen, die man nicht haben möchte.
Aga versteht, warum keine der Frauen sich beschwert hat. Ihr Freund Lukas dagegen konnte es nicht nachvollziehen, erzählt die 31-Jährige.
Aber er spricht als jemand, der nicht dazu verdammt ist, dort nach 2 Wochen wieder aufzuschlagen. Kann ja sein, dass ich dort in 2 Wochen wieder auf den gleichen Arzt treffe. Und was dann? Angst ist ein Gefühl, das einen in dieser Situation begleitet. Und das System zu kritisieren, wenn man das schwächste Glied darin ist, ist schwierig.
3 Minuten habe der Arzt sich schließlich für sie Zeit genommen, erinnert sich Aga.
Er hat nur ein paar Worte gesagt, ohne mich anzuschauen. Ich bekam ein Rezept für ein bestimmtes Antibiotikum und die Anweisungen, wie ich es einzunehmen habe. Aber ob es Nebenwirkungen gibt, warum ich es überhaupt nehmen soll, nichts wurde mir erklärt.
Das alles erfährt sie erst hinterher in einem ausführlichen Gespräch mit ihrer privaten Gynäkologin. Mit ihr bespricht sie auch ihre Optionen für die bevorstehende Geburt.
Es gibt die Möglichkeit, das Kind in einer Privatklinik zur Welt zu bringen. Aber nur wenige Frauen entscheiden sich dafür, weil diese Privatkliniken nicht so viele Erfahrungen haben. Eine andere Möglichkeit ist, private Leistungen in einem öffentlichen Krankenhaus dazu zu kaufen. Das kann eine Hebamme beinhalten oder ein Einzelzimmer, in dem der Partner übernachten darf. Und die dritte Option, eine kostenlose Geburt in einer öffentlichen Klinik.
Aga hat gemeinsam mit Lukas überlegt. Am Ende haben sich die beiden für eine Geburt in einer öffentlichen Klinik entschieden, mit Unterstützung einer privaten Hebamme. Für 1.500 Zloty, umgerechnet rund 350 Euro, wird diese die Geburt begleiten. Sparen dagegen will Aga an anderer Stelle.
Ich könnte auch für ein Einzelzimmer zahlen, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich werde auch in einem normalen Zimmer überleben.
Eine Reportage von Anja Schrumm war das. Und damit endet Europa heute an diesem Dienstag. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Frederik Rother. Kommen Sie noch gut durch den Tag.